Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Wir hatten jetzt schon so viele unterschiedliche Themen hier, so viele unterschiedliche Mädels und Gäste und zwischendurch ging es ja auch wirklich dann ausgiebig auch um Kinderwunschbehandlungen. Und ich wollte gerne auch mal wieder Mädels sichtbarer machen und zu Wort kommen lassen, die im Moment noch ohne Kinderwunschklinik oder ohne Kinderwunschbehandlung unterwegs sind. Und ich glaube, das ist so der Fall. Die Marie ist nämlich heute hier. Hallo Marie.
Hallo.
Also ihr seid bislang so mehr oder ihr seid, glaube ich, so im Übergang gerade, ne?
Ja, ich habe eine lange Reise hinter mir, die zeitlich, glaube ich, gar nicht so lang ist im Vergleich, im Verhältnis zu anderen, die seit Jahren im Kinderwunsch sind. Bei uns ist das erst jetzt, ich glaube, 1,5 Jahre, aber dafür umso geballter, denn in diesen 1,5 Jahren sind einfach vier Fehlgeburten passiert.
Meine Güte, vier Fehlgeburten in anderthalb Jahren.
Ja. Und deshalb ist jetzt gerade so der Punkt, wo jetzt so die medizinischen Abklärungen anfangen, die Überweisung zur Kinderwunschklinik seit 3 Monaten bei mir auf dem Tisch liegt, aber noch nicht eingereicht wurde, weil das halt einfach, ja, weil das viel ist. Ne?
Ja.
Und gerade ist eben so dieser Punkt, wie ist das mit Ärzten, wo muss man überall hinrennen, manche Untersuchungen wurden schon durchgeführt. Und dann telefoniere ich mich von A nach B nach C und weiß aber gar nicht, und ja, wer von A wieder an B weitergeleitet, dann haben die keine Kapazitäten mehr, dann muss ich zu C und die haben auch keine Kapazitäten, dann melden sie sich nicht zurück und so weiter und so fort. Und diesen ganzen Rattenschwanz, das ist ja, das ist gerade so der Punkt, weswegen wir gerade eigentlich eher eine kleine Pause machen, zumindest ich für meinen Teil. Während aber mein Mann jetzt gerade in diesem Moment auch in einer, weiß ich, dienstlich in einer Kinderwunschsprechstunde ist. Von daher ist das ja jetzt tatsächlich wieder aktueller und die letzten paar 2 Monate haben wir aber eher so ein bisschen Pause gemacht, sag ich mal.
Alles klar. Verrätst du einmal, wie alt du bist?
Ja, ich bin 32.
Und ihr habt das jetzt quasi die ganzen 1,5 Jahre auf natürlichem Weg versucht. Und also wenn du 4 Fehlgeburten hattest, das ist ja Himmel, also da fallen mir ja so viele Sachen zu ein in dieser kurzen Zeit. Hast du das schon im Ansatz verarbeitet oder verarbeiten können? Also ich weiß nicht, ob man es jemals verarbeitet, aber versucht das irgendwie zu betrauern und...
Ja, jein. Immer wieder, glaube ich. Also ich glaube, das ist so ein ewiger Prozess. Also wenn man anfängt und der Punkt ist, wo man dann denkt, ja gut, ich wäre jetzt bereit oder wir sind jetzt bereit für Kinder. Wir haben einfach drauf ankommen lassen und im Endeffekt habe ich noch gar nicht damit gerechnet, dass es sofort klappt, aber wie es bei vielen, was man ja auch oft hört, wenn jemand dann wieder erzählt, ja, wir sind schwanger geworden, juhu, es hat beim ersten Mal geklappt direkt. So war es bei uns auch beim ersten Mal. Ja, aber es hält halt nicht und das ist jedes Mal irgendwie wieder so und es sind immer, ja, merkt man ja auch schon an der Häufigkeit in diesem kurzen Zeitraum, sage ich jetzt einfach mal. Es klappt immer sehr schnell und es geht aber auch immer wieder sehr schnell.
Ja.
Und ja, ich glaube, das erste Mal habe ich noch ganz gut verarbeitet. Das wurde dann auch ausgeschabt. Ich finde, mag dieses Wort Ausschabung auch nicht. Ich sage eigentlich
auch
immer,
nicht.
Eigentlich bin ich oft bei Curettage tatsächlich oder spreche dann, wenn ich mich anderen gegenüber nicht öffnen möchte. Ich gehe sehr offen mit dem Thema um, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht hier. Aber ich binde es jetzt auch niemandem sofort auf. Ne? Also ich laufe nicht irgendwo mit einem Zeichen auf der Stirn durch die Gegend. Dann spreche ich immer von einer Operation.
Ja, genau. Ja, ich finde auch, also das Wort ist einfach nicht schön. Eine Ärztin hat mir zu mir gesagt, ja, manche sagen Ausräumung, das finde ich aber auch überhaupt gar nicht besser. Also von daher, Curettage klingt ein bisschen weniger bildhaft, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, jetzt haben wir tatsächlich gerade eine kleine Pause gehabt, weil wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, Kinderwunschklinik ja oder nein, geht das bei euch los, ja oder nein. Und dein Mann sitzt jetzt gerade beim Arzt und lässt sich naja, beraten, informieren, wie auch immer, untersuchen vielleicht auch. Und da gab es ein paar Fragen, deswegen haben wir einmal kurz unterbrochen. Da können wir vielleicht auch später nochmal kurz ein bisschen drauf eingehen.
Ja,
was
sehr
ich
gerne.
Nur so, was ich nur so dachte, weil, also wir haben ja über die 4 Fehlgeburten in 1,5 Jahren gesprochen, was ja einfach gigantisch ist. Und ich habe mich ja so vieles gleichzeitig gefragt. Und zum einen halt die Frage, kannst du das noch hören, wenn dir jemand sagt, ach, aber schön, dann wirst du ja schnell schwanger? Oder ist das was, wo du sagst, danke, bringt mir gar nichts, möchte ich nie mehr hören, macht mir keinen Mut? Irgendwie so?
Ich glaube, das habe ich so selber noch gar nicht dolle gehört.
Ach so,
Also,
ehrlich?
das
Ah,
ist
okay.
eher, also zumindest nicht von anderen, das ist eher was, was ich mir selber so als Hoffnungsschimmer sage, weil ich das für mich als Hoffnung mitnehme, um zu wissen, ich weiß, dass das zumindest klappt. Ich weiß, dass wir schwanger werden können und der Fehler wird irgendwo anders liegen. Vielleicht ist es auch eine unterbewusste Sache, dass ja die Gedanken machen ja auch ganz viel mit. Das ist immer so, das ist der Strohhalm, an den ich mich versuche, viel zu klammern. Oder halt eben auch zu gucken, jetzt, wenn dann der Weg losgeht oder konkreter wird mit medizinischen Untersuchungen. Einiges ist natürlich auch schon gelaufen, was bisher alles unauffällig war. Aber da irgendwie die Hoffnung zu haben, man findet vielleicht irgendwas, irgendwo eine Stellschraube. Jetzt ist mein Mann gerade in diesem Moment eben beim Arzt und vielleicht finden wir bei ihm irgendwie was, wo man mit unterstützen kann, sodass ich da dann hoffe, ja, wir werden zumindest schwanger und irgendwann wird es dann auch klappen. Und
Ja,
das
total.
zum Glück habe ich das weder von meiner Ärztin gehört noch von meinem anderen privaten Umfeld. Da höre ich dann eher dieses Übliche, was wir alle im Kinderwunsch, glaube ich, nicht mehr hören können. Ja, ihr müsst euch einfach nochmal entspannen. Das ist so, ja, aber da habe ich auch schon sehr deutliche Worte tatsächlich mal gesprochen.
Okay, sehr gut. Aber ich finde auch, das muss irgendwie, das muss wirklich überall ankommen. Das darf bitte einfach rausgestrichen werden, dass dieser Satz einfach nicht mehr gehört werden muss als Kinderwunschfrau. Bei mir hat das nämlich auch Hoffnung gemacht. Ich bin ja auch, also lange nicht so schnell wie du schwanger geworden, aber auch für mein damaliges Alter immer relativ schnell. Mir hat das total viel Hoffnung gemacht und ich hätte das auch sonst nicht so lange durchgehalten, weil da habe ich immer wieder gedacht, okay, guck mal, mein Körper will ja, das klappt irgendwie, es fehlt nur noch irgendwas oder irgendwas war nicht richtig oder so. Aber ich weiß eben, dass es auch Frauen gibt, die sagen, ich kann das nicht mehr hören, mir bringt das nichts. So, deswegen wollte ich mal wissen, wie das für dich ist. Aber dann ist das für dich auch eher Hoffnung. Ja, und ob du das betrauert hast eigentlich schon irgendwie, also hast du dir Unterstützung geholt oder hast du im Umfeld guten Halt?
Also beim ersten Mal war es so, das war auch die Schwangerschaft, die am längsten gedauert hat, wo man aber also da hatte ich den ersten Arzttermin relativ früh und ich glaube, wenn man zu Anfang schwanger ist und wie es bei uns ja auch war, es hat einfach sofort geklappt. Wir waren davon selber auch total überrascht, dass es sofort geklappt hat, haben uns einfach nur riesig gefreut und waren direkt in dieser Bubble drin, sage ich mal. Ne? Und dann hat man, das war so um Weihnachten damals rum gewesen. Da hatten wir so noch vor Weihnachten relativ früh den ersten Termin, da konnte man noch gar nichts sehen, aber das war auch erstmal soweit in Ordnung. Man konnte eine Einnistung irgendwie sehen, aber eben noch kein Embryo. Dann also nach Weihnachten den nächsten Termin, da war mein Mann dann auch mit, da hat man dann immer noch kein Embryo gesehen, aber so ein Herzflimmern zumindest. Dann dachten wir, ja, okay, die Ärztin gesagt, ja, ist noch ein bisschen klein, das kann mal sein, aber ich sehe hier schon mal was, da kommen sie in einer Woche nochmal wieder. Dann waren wir wieder da, eine Woche später. Ja, und dann hat man was gesehen, aber halt eben kein Herzschlag mehr. Und das, ja, ich war heilfroh, dass mein Mann in dem Moment mit da war, weil ich glaube, ich hätte nicht alleine nach Hause fahren können. Das hätte nicht geklappt. Ja, und dann, ich weiß gar nicht mehr, habe ich, glaube ich, mich nicht krank schreiben lassen in dem Moment, weil ich dachte, ich brauche irgendwie den Halt, weil ich gerade irgendwie so alles verloren hatte in dem Moment. Hab mir den Abend total für mich gegeben, dass ich da einfach mir die Zeit nehmen kann. Und eine beste Freundin oder meine beiden besten Freundinnen, die wussten zu dem Zeitpunkt schon Bescheid. Es war noch vor dieser magischen 12. Woche. Also ich mache jetzt hier gerade Anführungszeichen. Aber mir ist immer offene Kommunikation wichtig. Das heißt, meine Freunde und Familie wussten das alle schon, weil ich das da ja eben dadurch auch gut aufgefangen werden konnte. Ne? Also die waren dann dabei. Die wohnen zwar beide nicht hier in der Nähe, meine Mädels, aber aus der Entfernung. Einer hat dann eine kleine süße Kerze hergeschickt und ich konnte nochmal mit denen telefonieren und einfach so auch mal Ablenkung oder sowas dann zu haben. Ne? Und
Ja.
ja, und
Hast
dann
du
habe ich
vorher
tatsächlich, mir die Zeit genommen,
Mhm.
die mich alleine hingesetzt. Man muss dazu sagen, dass mein Mann berufsbedingt nicht immer da sein kann die ganze
Mhm.
Zeit. Der ist unter der Woche immer für ein paar Tage nicht da. Und da habe ich mir wirklich auch, und das hat mir, glaube ich, wahnsinnig geholfen. Deshalb bin ich damit, glaube ich, verhältnismäßig fein in den meisten Momenten. Wenn dann, es gibt
Ja.
immer wieder die Phasen, wo es wieder hochkommt. Aber ich habe mich wirklich hingesetzt, habe diese Kerze, die ich bekommen habe, das war so eine Sternkinderkerze, angezündet. Wir hatten schon so einen Buddy gekauft, den mit dazugelegt, die Ultraschallbilder hingelegt und mich einfach nur in diesen sonst dunklen Raum vor die Kerze gesetzt und mir einfach die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich da gesessen habe, aber das war so der, so ein Abschiedsritual, sage ich mal. Und
Ja.
mal wurde da vielleicht auch, auch aus der engen Familie davon für oder dafür beschmunzelt, sage ich
Warte,
mal.
wieso das
Ja,
denn?
dass ich, ja, dass die Trauer bei mir dann doch vielleicht noch größer war.
Ach, ehrlich?
Ja, das war nicht so schön.
Uff, das ist ja hart. Also so nach dem Motto, das war doch noch so früh, oder was?
Ja, genau. Es war ja noch
Aua.
kein richtiges Kind.
Oh Gott. Oh, oh
Ja.
Mann, das tut mir total allermächtig gerade mal wirklich an dieser Stelle. Also nichts gegen deine Familie, ne? Das ist immer schwierig, wenn man was, ich will da nichts Doofes sagen, aber jeder, der hier jetzt zuhört, jede und sagt, ja, irgendwo habe ich so eine Stimme in mir auch oder habe ich schon mal gehört, das ist scheißegal. Das ist scheißegal, wie, wann, wie. Also,
Natürlich.
ne? Also es kann immer sein, dass es halt je später das ist, desto schlimmerer wird es. Das heißt aber nicht, dass es ganz am Anfang nicht grauenvoll schlimm ist. Und jeder hat das Recht darum, so zu trauern und so lang und so doll, wie sie und er das auch möchte und kann.
Voll.
Und es ist braucht, also manchmal muss es ja auch ausgetrauert werden, richtig?
Ja,
Ja.
deshalb, also ich sage auch bewusst nur beschmunzelt, so,
Ja.
weil es schon auch gesagt wurde, ja, wenn das dein Weg ist, wie du damit umgehst, dann ist das okay und dann mach das und dann ist das richtig. Aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass es nicht so richtig den Anklang gefunden hat, sag ich mal. Was
Okay.
ja auch in Ordnung ist, jeder trauert ganz anders. Und gerade auch jetzt mein Mann und ich, wir trauern auch ganz anders, ne? Also er ist da
Ja.
viel realistischer, unberührter mit bei als ich jetzt, die von Natur aus aber auch ein sehr emotionaler Mensch ist, der
Ja,
in
ja.
sämtlichen Emotionen schnell ausartet. Ne? Sei das jetzt
Ja.
irgendwie Wut, Ärger, Freude, bin da immer sofort sehr schnell euphorisch und aber auch sofort sehr schnell sehr traurig. Von daher sind wir da einfach, also jetzt sehr, sehr anders, was es nicht immer leichter macht.
Das stimmt,
Ja,
das stimmt, ja.
aber glaube
Aber.
wichtig für uns Frauen ist, dass wir einfach irgendwie so den Weg finden, wie wir damit umgehen. Und auch wenn
Ja.
dann jemand aus dem engeren Familienumfeld sagt oder das komisch findet, man da drüber steht und einfach weiß, okay, aber es ist mein Weg und mein Weg ist für mich der richtige und deshalb gehe ich meinen Weg.
Ja, genau. Absolut. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Auf gar keinen Fall. Und es ist auch übrigens eine fast schon. Eine Kunst, weiß ich nicht, aber schon auch irgendwie zu trauern. Ne? Also ich kenne auch viele Frauen und da gehöre ich auch zu und habe da vor allem auch zugehört, die tun sich schwer damit zu trauern. Also ich bin schneller in der Wut. Das finde ich einfacher, als traurig zu sein. Und ich brauchte häufig dann irgendwie mal einen Film, wo ich so richtig schön Rotz und Wasser heulen konnte. Oder ich habe das dann halt in Therapie und in Aufstellungsarbeit gemacht. So für mich ganz alleine finde ich das manchmal immer noch schwierig. Und deswegen ist das voll gut, auch wenn du das und dass du das so kannst.
Ja, also das bei mir ist es dann eher die Musik. Also ich
Ja.
verarbeite Emotionen ganz viel auch über Musik. Also
Ja.
wenn ich wütend bin, dann merkt man das eigentlich immer, weil dann hier lauter Metal läuft. Und wenn ich fröhlich bin, dann singe ich. Und wenn ich traurig bin, dann läuft irgendwelche, laufen auch traurige Lieder. Und ja, manchmal, ja, Tränen dürfen kullern. Das habe ich mir bei mir auch ganz wichtig. Manchmal denke ich auch, Gott, ich bin voll die Heulsuse, weil ich selber für mich lerne und auch immer noch lerne, Emotionen zuzulassen und nicht Emotionen zurückzuhalten.
Ja.
Ja, ich habe dann nach der, zwischen der dritten und der vierten Fehlgeburt, da war ich dann nicht in Therapie, aber da hatte ich für mich eine ganz, ganz schwere Phase. Das war dann so nach einem Dreivierteljahr dieser Reise. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, dass die zweite Fehlgeburt, vielleicht macht es das auch greifbar, wenn ich einmal sage, in welchen Wochen ich jeweils so war für
Wenn du
alle
möchtest, ja
anderen.
klar. Gerne.
Die erste war dann so in der 9., 10. Woche, also bis dann also was es festgestellt wurde, dass es nicht mehr lebt, das war in der 10. Woche, 9. Woche. Und dann 1,5 Wochen später hatte ich dann eine Kürtage. Hatte eigentlich gehofft, dass mein Körper das selber schafft, aber ich wollte dann selber den Abschluss haben und brauchte dann
Ja.
irgendwie einen klaren Schritt.
Ja.
Ja, und die anderen 3 Male waren dann alle Spontanaborte und noch deutlich früher. Das war dann 7. Woche beim zweiten Mal, beim Sommer. Und da lagen zwischen der ersten und der zweiten so 3 Monate dazwischen. Dann die dritte ging relativ schnell. Das war dann ein Pausenzyklus und dann hat es direkt wieder geklappt. Also warum auch
Wahnsinn.
immer.
Ja.
Das, ja, wundert uns auch. Das ging aber ganz schnell vorbei. Das war wirklich nur so eine kleine biochemische Schwangerschaft. Aber trotzdem über den Urintest und dann auch beim Arzt über ein HCG irgendwie bestätigt. Ne?
Ja,
Ja,
das
und
da war
dazwischen.
jemand unterwegs und da hat sich jemand eingenistet, so, ne? Ja.
Ja, genau.
Ja.
Beim dritten Mal, ja. Und dann hatte ich eine Phase, da ging es mir gar nicht so gut, weil ich einfach mental dann so langsam nach dem dritten Mal zu knabbern hatte. Ne? Also das erste Mal konnte ich dann auch ganz gut verkraften, weil ich auch früh schon mit Bekannten hier aus dem Umkreis gesprochen habe, die auch eine Fehlgeburt hatten und da früher auch in den wirklich direkten privaten Austausch mit anderen Betroffenen gegangen bin, auch zum Teil Freunde. Das hat sehr geholfen, offen zu sprechen. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man drüber spricht, sofern einem das hilft. Es gibt natürlich auch immer diejenigen, die nicht so gern offen drüber sprechen, ne? Sondern die das für sich still verarbeiten möchten. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, und das zweite Mal war dann auch noch so, wo ich dachte, ja, okay, kann auch noch mal passieren. Und dann so, aber das dritte Mal, wo war dann so, boah, ne, jetzt echt schon wieder, das muss doch, ist doch jetzt nicht wahr, ne? Und
Ja.
ja, da habe ich dann auch, haben wir auch erstmal ein bisschen Pause gemacht und weil ich erstmal irgendwie wieder klarkommen musste. Und da einfach gedankentechnisch mental zu knabbern hatte, was dann so weit ging, dass ich zu meinem Mann dann irgendwann gesagt habe, du, ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich kann so nicht mehr. Irgendwie, es geht nicht. Ich brauche Hilfe. Ich habe Angst um mich. Ja, und dann habe ich mich, yes, ich habe auch mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen und gesagt, ja, so langsam merke ich das jetzt schon.
Ja.
Und die hat mir tatsächlich auch hier bei uns im Ort Pro Familia erstmal empfohlen, so als ersten Anlaufkontakt. Und das war ganz gut. Da hatte ich dann, ich glaube, es waren tatsächlich nur 2 Gespräche, aber die haben mir im Moment einfach schon mal so geholfen, da in einer Stunde oder 1,5 Stunden nicht da war, diesen ganzen Frust und diesen ganzen Ärger und diese ganzen Gedanken erstmal rauszulassen
Ja.
bei einer neutralen Person, die mich nicht kennt, die aber irgendwie die Ausbildung hat und ja, sich das so ein bisschen von der Seele zu reden, weil das sind ja viele Sachen, die mitnehmen. Und zeitgleich nochmal irgendwie Anhaltspunkte zu bekommen, was man dann irgendwie gedanklich nochmal machen kann. Ne? Ja, und dann, das war Herbst und dann hat es auf einmal, ich weiß gar nicht, wieso wir so jetzt im Nachhinein, was wir dann gesagt haben. Ich glaube, ja, komm, soweit ist jetzt okay, wir versuchen jetzt einfach nochmal wieder, weil es
Weil
dann
du dich
wieder
wieder
auch wieder besser ging.
ein bisschen
Ja,
stabiler und gestärkter gefühlt hast.
genau.
Weißt du noch, was die zu dir gesagt hat? Vielleicht ist das für manch andere auch spannend und die können das vielleicht auch für sich versuchen.
Da fragst du mich was. Ich glaube, also es war bei mir eher so, ich bin jetzt mal offen und direkt. Ja, also
Ja, klingt
ich gebe
gerne.
vielleicht mal eine kleine Triggerwarnung jetzt im Voraus so von meiner Seite für manche, die
Ja.
das nicht so hören können, was einem da dann für Gedanken oder so durch den Kopf gehen. War also so der krasse Moment war echt für mich, wo ich dann in der Küche stand, mein Tränen überströmt, meinen Mann angeguckt habe und habe ihm einfach gesagt, Alex, ich habe Selbstmordgedanken.
Scheiße.
Und das war, also ja, das war arg, ne?
Ja.
Einfach so diesen Gedanken zu haben, irgendwie, ja, ich will das Leben so, wie es ist, gerade nicht mehr. Ne? Und ja, also in dem Moment hat erstmal mein Mann gut reagiert, weil er alles, was er gemacht hat, war, mich einfach in den Arm zu nehmen. Er hat gar nichts gesagt, nichts. Er hat mich einfach nur in den Arm genommen. Und für mich war das in dem Moment irgendwie genau das Richtige. Weil ich wusste, er ist so dann. Ich muss sagen, das habe ich noch nie wem erzählt. Noch gar
Wow.
keinem. Da, außer dann eben dabei bei Pro Familia. ihm da zu sagen, oder ja.
Dass in dem Moment einfach Halt bekommen, ne? Also wo du
Ja,
gedacht
genau,
hast,
diesen
ich.
Fels in der Brandung.
Ja.
Und ich brauchte da irgendwie gar keinen Versuch, doch nochmal hier oder da oder jemand, sondern
Nee.
einfach dieses Wissen, hey, es ist alles gut, ich bin für dich da und irgendwie, wir schaffen das so. Und das war, ja, also ich glaube, so der Gedanke war wahrscheinlich noch nicht so akut, wie dass Menschen mit schweren Depressionen haben oder anderweitig Betroffene, aber für sich erstmal zu realisieren in diesem Moment, hey, ich denke irgendwie drüber nach, dass das Leben, so wie es gerade ist, ich dieses Leben am liebsten beenden möchte. Das war dann auch eben der Grund, warum ich dann zu Pro Familia mitgegangen
Ja,
bin.
richtig
Ich habe
gut,
da auch
richtig gut.
so relativ schnell einen Termin bekommen. Was hat sie gesagt? Also ich glaube, für mich war es wirklich dieser Punkt, da ist jemand. Und in diesem Moment war es dann auch jemand bei Pro Familia, der da war, wo ich wusste, ich bin nicht alleine damit. Und ich habe hier irgendwie, ja, jemanden, wo ich mich dran wenden kann, wenn es mal nicht geht.
Und das darf sein, ne? Und das ist nicht was,
Genau.
was mir abgesprochen wird, was bagatellisiert wird
Ja.
oder wo dir gesagt wird, guck mal, was hast du hier für ein schönes Leben, sondern dass einfach anerkannt wird, das kann Kinderwunsch mit einem machen und vor allem so viele
Voll.
Verluste. Ne, das sind
Voll.
ja so viele Verluste, so geballt auf einmal und immer, das ist ja eine reine Achterbahn, was du da hattest, hoch, runter, hoch, runter. Oh, da muss ja die Seele erstmal hinterherkommen und das Herz, so, ne? Und
Ja, wenn mich
deswegen.
jetzt jemand nach meinem regelmäßigen Zyklus fragt oder nach Zyklusdauer, ich keine Ahnung. Es ist, ich habe so viele Schwangerschaften momentan und Fehlgeburten und dann wieder die Erholungszyklen dazwischen. Ich weiß gar nicht mehr, wie mein regelmäßiger Zyklus ist. Weiß ich nicht. Kann ich
Ja,
dir nicht
stimmt.
sagen.
Stimmt.
Weil es so eine emotionale Achterbahn ist. Und ich glaube, dass dann auch so ein bisschen, ja, so, ich habe dann für mich bemerkt, dass immer so um den Eisprung rum oder dann in der zweiten Zyklushälfte so negative Gedanken, ist immer meine freundliche Beschönigung, stärker sind als in der ersten Hälfte und da dann auch noch mit der Frauenärztin drüber gesprochen. Und dann hat sie mir den guten alten Mönchspfeffer empfohlen, beziehungsweise Agnus-Caston oder wie man das Agnus, ich weiß es
Agnus
nicht, dieses
Castus, glaube
eine
ich.
Mönchspfeffer-Präparat da.
Genau, Agnus Castus heißt das.
Ja, genau, das. Ich glaube,
Und
das
hat das was
hilft, aber das
gebracht?
macht ein bisschen, aber erst relativ lange und es hat aber auch sowas von und unfassbar schlechte Haut für mich mit ausgelöst, dass ich ganz
Okay.
schlimm unreine Haut dadurch bekommen habe, dass ich tatsächlich jetzt gerade das nicht mehr nehme, weil ich jetzt mal wieder gucken möchte, okay, wie geht's mir ohne? Muss ich die Haut ertragen oder geht's vielleicht auch ohne? Ja.
Aber ich finde, Haut hat auch wieder was, wirkt sich auch aus, zumindest bei mir, auf die Psyche und auf die Laune. Also ich
Genau.
finde, ein paar Kilo mehr haben mich nicht so umgehauen wie ätzende Pickel oder so. Mit mir
Ja,
macht das immer was so, ne?
verstehe ich, ja.
Und vielleicht noch, um das auch noch mal kurz einzuordnen, für alle, die gerade zuhören und die das vielleicht kennen oder auch die, die das vielleicht nicht kennen, es gibt wirklich teilweise Frauen, jetzt mal unabhängig vom Kinderwunsch, die am Ende der zweiten Zyklushälfte suizidal werden oder zumindest suizidale Gedanken haben, weil diese Hormone, die dann wieder runterrauschen, so krass sind, dass die einfach was machen. Ne? Also das gibt es. Und falls ihr das habt, vielleicht könnt ihr euch da wirklich auch, klar, sowieso an eine Therapeutin oder Pro Familia oder sowas wenden, wahlweise aber auch nochmal an eure Gynäkologin oder euren Gynäkologen, dass ihr da vielleicht hormonell ein bisschen was abfedern könnt oder so, ne? Das ist auf jeden Fall immer ein Versuch wert. Ja, und ich finde das total mutig und offen, dass du das ansprichst auch, weil ich glaube, dass es einigen so geht. Und ich habe das in einer meiner Folgen auch erzählt. Ich war auch an dem Punkt tatsächlich nach der fünften Fehlgeburt, dass ich auch da zu meinem Mann gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Und zwar, ich hatte da diesen Tiefpunkt, meine Mama ist relativ früh gestorben und ich habe diesen Schmerz trage ich mit mir. Und der war schlimm, weil das ein plötzlicher Tod war. Und ich hatte dann so eine Angst davor, jetzt auch noch ohne das Kind, was ich mir gewünscht habe, zu leben. Ich dachte, das halte ich nicht aus. Ich habe gedacht, der Schmerz fühlt sich vielleicht nochmal genauso an und da hatte ich Angst davor, dass ich das nicht schaffe. Und das habe ich auch niemandem erzählt in der Zeit, weil ich weiß, dass das natürlich auch besorgniserregend ist für Leute im Umfeld. Umso wichtiger ist es dann da, sich wirklich eine neutrale Person zu suchen, die das total gut aushalten kann und die dann nicht in Sorge zergeht, sozusagen. Ne? Dass man das Gefühl hat, kann ich das jetzt jemandem antun hier in meinem Freundes- oder Familienkreis? Und da ist es gut, sich jemanden Neutrales zu suchen, ja. Finde ich einen wichtigen Tipp. Also, ne, es gibt natürlich Kinderwunschbegleitung, ob das jetzt ich bin oder wer auch immer ihr, ne, wen ihr da bei Instagram seht, wo ihr ein Vertrauen habt. Oder halt Pro Familia ist einfach eine gute Idee oder Diakonie oder sowas, das geht auch immer, ne?
Genau, nur um das nochmal kurz. Nicht nur jetzt Pro Familia, ja, sondern auch eben noch viele andere Möglichkeiten, wenn man sich da mal schlau macht oder mal ein bisschen recherchiert. Jetzt bei uns in der Region gibt es jetzt auch wirklich eine, ich weiß gar nicht, wer das ins Leben gerufen hat, aber so eine Übersichtsseite mit was für soziale, private Sorgen man hat, an wen man sich wenden kann. Da sind so wirklich recht anschaulich die ganzen Hilfsschritte und Angebote aufgelistet, wo man sich dann so ein bisschen durchklicken kann. Und ich glaube, es ist einfach wichtig und ich bin jetzt für mich persönlich froh, dass ich das geschafft habe, mir da schnell oder zeitnah einzugestehen, hey, das, was ich hier gerade irgendwie denke, ist nicht gesund, das ist nicht gut, das funktioniert nicht. Und so wie es gerade ist, geht es auch nicht alleine. Ich muss irgendwas machen.
Ja.
Und erstmal sich das einzugestehen, war nicht so ganz einfach.
Das glaube ich. Ja.
Um das mal so nett zu sagen. Aber dann danach, dann war es viel besser und es hat enorm geholfen. Es hat wirklich enorm geholfen, auch mit der Trauer umzugehen. Und gerade jetzt für mich war es, es ist ja noch nicht mal eine Therapie. Ich meine, wenn jetzt Therapie notwendig wäre, dann hätte man das gesagt in dem Moment oder würde da auch Unterstützung bekommen, wenn es ja schlimmer wäre, dass man da einfach nicht alleine ist. Und manchmal ist die Familie auch befangen, finde ich.
Ja,
ne? Weil
natürlich.
der Partner oder auch die Partnerin ist ja genauso in dem Kinderwunsch mit drin und steckt da emotional mit drin. Ebenso die Eltern, sofern die denn Bescheid wissen, je nachdem, inwieweit man da Eltern mit reinnimmt. Oder auch Freunde, die sind auch alle emotional behaftet. Und da finde ich eine außenstehende Person, die da auch ein bisschen Ausbildung bei hat und weiß, wie man damit umgehen kann, echt. Also mir hat das total geholfen, da drüber zu sprechen. Und das ist, glaube ich, auch was ich allen und jetzt nicht nur im Kinderwunsch, sondern generell mit auf den Weg geben würde. Sprecht, sucht euch Hilfe, weil man muss nicht alles alleine tragen. Das können wir gar nicht.
Nee, genau. Und gerade in so Akutsituationen, ne? Bei akuter Trauer, akutem Verlust und oder geballtem Verlust, völlig egal, was es ist, wenn ihr merkt, das wird mir hier gerade zu viel, ich schaffe das nicht mehr, das alleine zu tragen, dann sucht euch jemanden, der euch den Raum hält, wo das alles mal raus darf. So, ne? Ja.
An dieser Stelle möchte ich nochmal einen kleinen Einschub nachträglich reinpacken in die Folge. Ich hatte da auch am Ende nochmal mit Marie ein bisschen drüber gesprochen, weil es mir doch wichtig ist, das nochmal einzuordnen zum Thema suizidale Gedanken. Das ist natürlich ein Alarmsignal, gar keine Frage. Das möchte ich auch überhaupt nicht verharmlosen oder bagatellisieren oder irgendwie kleinreden. Mir ist nur total wichtig, dass es auch nicht in irgendeiner Form beschämt wird oder als was völlig, weiß ich nicht, Unübliches dargestellt wird. Ne? Also an alle diejenigen, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt gerade sind und die zuhören. Es gibt das immer mal wieder, dass es einfach ein Zeichen von kompletter Überforderung ist. Einfach in Zeiten von Lebenskrisen ist das überhaupt nicht unüblich, dass da mal solche Gedanken aufkommen. Wie jetzt zum Beispiel, dass Marie auch beschreibt in der Folge, dass sie sagt, das Leben so, wie es jetzt ist, gefällt mir nicht. So finde ich das irgendwie nicht lebenswert oder ich möchte das irgendwie ändern. Oder es kann auch sein, dass es sich zeigt als so eine Gedanke von, oh, ich brauche einfach Ruhe. Ich möchte einfach Ruhe haben. Und das gibt es gar nicht so wahnsinnig selten. Also es gibt Studien dazu, weiß ich nicht, irgendwie bis 40% aller Menschen haben irgendwann im Laufe des Lebens mal suizidale Gedanken. Wobei man dann auch immer noch gucken muss, was gibt es da für eine Dunkelziffer und was würden Menschen überhaupt als suizidale Gedanken bezeichnen? Wie würden sie das für sich selber definieren? Weil viele denken dann auch gleich daran, dass sie schon planen, wie sie das machen würden. Und das muss aber gar nicht so weit fortgeschritten sein. Also es gibt da unterschiedliche Phasen. Nach Pöldinger und Ringel, so da habe ich das jedenfalls gelernt, aber das würde jetzt auch hier total den Rahmen sprengen. Was ich nur damit sagen will, ist, seht das unbedingt als Alarmsignal, dass ihr hier gerade an der Grenze seid und an einem Punkt angekommen seid, wo es euch einfach alles zu viel ist, wo es nicht mehr schön ist, wo es überfordert, wo es zu schwer ist, auch das zu tragen. Und ihr müsst das nicht alleine tragen. Ihr dürft euch da Hilfe holen und Hilfe suchen. Das ist ganz wichtig. Was ich aber auch unbedingt vermitteln möchte, ist, dass da die Scham von weggenommen wird. Ne? Also wenn ihr das jetzt gerade hört und ihr selber vielleicht an einem ähnlichen Punkt seid, fühlt euch damit jetzt bitte nicht wie völlig alleine oder oje, jetzt bin ich wirklich völlig irre oder irgendwie sowas, ne? Es gibt es, wie gesagt, gar nicht so selten. Und falls ihr zuhört und ihr seid Angehörige oder ihr seid jemand, zu dem mal eine Freundin oder ein Freund kommt und sagt, ganz ehrlich, das ist mir alles zu viel. Manchmal denke ich sogar darüber nach, wie werden das jetzt XYZ, ne, was auch immer derjenige dann denkt, dass ihr dann nicht demjenigen auch noch das Gefühl gebt, oh Gott, okay, jetzt ist es aber wirklich schlimm mit dir. So, weil das sorgt natürlich für Beschämung und für ein Gefühl von, okay, ich bin doch wirklich jetzt völlig irre. Und das ist jetzt hier überhaupt in keinem normalen Bereich mehr bei mir. Das wird dann mit so einer Scham behaftet. Und derjenige hat sich ja gerade geöffnet. Deswegen, ne, kann man natürlich fragen, was brauchst du jetzt von mir? Weil auch das ist im Laufe der Folge, wird das ja sehr deutlich und kann man ganz gut hören, dass zum Beispiel für Marie das unglaublich wichtig war, da ist jemand, ihr Partner, der hat sie einfach nur in Anführungsstrichen gehalten. Der hat nichts gesagt, der hat nichts bewertet, der hat nichts eingeordnet, der hat gehalten. Und das ist ja häufig eben auch genau das, was fehlt in solchen Situationen, der Halt. Dieses Gefühl, Hilfe, ich bin hiermit komplett alleine und das überfordert mich. Und das ist dann ganz, ganz wichtig und eine schöne Erfahrung zu wissen, da ist jemand, der hält das mit mir und der hält mich und der hält das mit mir aus. Und natürlich ist dann der nächste Schritt irgendwann vielleicht zu fragen, okay, was bräuchtest du? Wie könnte das für dich irgendwie erträglicher werden? Wie könnte das für dich irgendwie leichter werden? Sprich doch mal mit jemandem darüber, der sich damit auskennt, irgendein Profi. Und ich habe euch da in den Shownotes was verlinkt. Was immer geht, ist ja erstmal diese Seelsorge, ne? Das Telefon, was 24 Stunden einfach, wo immer jemand erreichbar ist, dass ihr sofort jemanden habt, mit dem ihr darüber sprechen könnt, der euch da erstmal auffängt im ersten Moment. Aber klar, sowas wie Pro Familia oder ne, Caritas Diakonie, ich weiß es nicht, was ihr da in der Nähe habt. Die Kirche kann manchmal eine Anlaufstelle sein. Oder halt eben im Netz einfach gucken, ob da jemand ist, der sich damit auskennt, dass ihr da jemanden habt, mit dem ihr darüber sprecht. Und das muss gar nicht sein, dass das dann irgendwie eine lange Therapie ist, sondern es geht wirklich dann darum, erstmal das einmal sagen zu dürfen, und dafür nicht verurteilt oder bewertet zu werden, sondern gehalten und aufgefangen zu werden. Marie erzählt es auch gleich noch, da will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen, dass sie da, glaube ich, nur zweimal war. Und manchmal reicht das schon. Ne? Das ist völlig unterschiedlich. Und da könnt ihr einfach gucken, an welchem Punkt ihr gerade steht. Ob ihr das braucht, dass es einmal einen Raum bekommt und da sein darf. Nicht bewertet, nicht bagatellisiert, nicht negiert, nichts davon, sondern gehört, ernst genommen, anerkannt und geguckt wird, was braucht es jetzt und was brauchst du jetzt, das kann manchmal einfach schon reichen. So. Und gleichzeitig kann es natürlich aber auch was Tiefergehendes sein. Also wenn wir zum Beispiel von einer schweren depressiven Episode sprechen, dann kann das natürlich auch was Ernstzunehmendes sein oder ihr seid schon weiter fortgeschritten und denkt drüber nach, wie ihr das machen würdet. Dann braucht ihr wahrscheinlich eine andere Form der Hilfe und dann gibt es natürlich auch, weiß ich nicht, psychosozialen Dienst oder so, dass ihr euch dann an die Menschen nochmal wendet, die können dann auch nochmal anders unterstützen und nochmal anders begleiten irgendwie und vielleicht auch nochmal langfristig und tiefergehend nochmal begleiten. Aber das war mir einfach nur wichtig, dass es da es sind nicht suizidale Gedanken und dann gucken alle erschrocken und sind irgendwie unangenehm berührt und überfordert, sondern da gibt es Abstufungen und da gibt es unterschiedliche Phasen und da gibt es unterschiedliche Intensitäten und Ernsthaftigkeiten. Und erstmal kann das eben, wenn das so geäußert wird, in einer Lebenskrise, in einer schweren Zeit, und das ist der Kinderwunsch, der kann einfach eine sehr schwere Zeit sein, der kann eine Identitätskrise sein, der kann unglaubliche Zukunftsängste auch auslösen, ne, der Kinderwunsch, mit dieser Ungewissheit und der Ohnmacht. Und dann kann das eben einfach erstmal ein Zeichen und ein Ausdruck dessen sein, dass das zu viel ist und zu beängstigend. Genau. Wie gesagt, ich packe euch da Nummern und Hotlines beziehungsweise vielleicht auch Homepages in die Shownotes, dass ihr euch da informieren könnt, dass ihr da gut auf euch aufpasst und euch einfach gut Unterstützung und Hilfe holt, wenn ihr auch an so einem Punkt seid. So, jetzt ist es doch ganz schön lang geworden, aber es ist ja auch ein wirklich ernstes Thema und ein wichtiges Thema, was nicht bagatellisiert werden darf und sollte. Genau, und ernst und behutsam angehört und angeguckt und begleitet werden darf. Okay, das wollte ich loswerden und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Boah, ja, Wahnsinn. Und hast du denn jetzt das Gefühl, du bist so aus diesem tiefsten Tal rausgekommen?
Jein. Ich glaube, das ganz Akute, das ganz Schlimme ist für einen Moment erstmal okay. Wir möchten nicht sagen, dass es weg ist, weil weg würde für mich bedeuten, es kommt auch nicht wieder. Und das kann ich nicht ausschließen, sage ich mal. Ja. Ne? Also es kam dann ja, dann war es ja besser für einen Moment und dann haben wir noch einen Versuch gestartet. Das war dann die vierte Fehlgeburt.
Wahnsinn.
Auch über auch wieder siebte Woche, ist auch wieder von alleine gegangen. Und das war dann nochmal krass, weil ich glaube, ich bin jetzt keine Ärztin, keine Medizinerin und siebte Woche ist ja auch noch relativ früh. Aber ich glaube, diesmal habe ich so den Moment miterlebt, wo es dann ja gegangen ist. Und dann hatte ich es halt auf dem WC in der Hand.
Ja.
Und dann saß ich da und es war auch wieder ein Moment, ich war alleine zu Hause. Ja, und ich habe es nicht übers Herz gebracht, es irgendwie wegzuwerfen.
Nein.
Ja. Weil, ja, was tut man dann mit diesem Müll, der aber eigentlich kein Müll ist.
Ne?
Also was will man damit machen? Und ich habe dann, ja, vorhin habe ich schon mal von der Kerze erzählt und dem, ja, dem für mich in Ruhe sitzen. Und es war tiefster Winter. Dieser Winter war sowieso sehr kalt, alles war gefroren. Und ja, ich habe dann zu meinem Mann gesagt, ich brauche ihn mit dabei. Und dann haben wir es verbrannt. Und so, ja, das ist also was mir hilft, irgendwie so eine Grenze zu ziehen, das zu verarbeiten und ein Ritual irgendwie damit mit dran zu binden und das dann vielleicht auch nicht alleine zu machen.
Ja.
Sodass ich denke, ja, ich glaube, ich habe das ganz okay verarbeitet und ich habe meiner Trauer auch Raum gegeben, aber auch das ist ja noch relativ frisch. Ne? Wenn das Ganze war im Januar, Februar und jetzt ist auch erst wieder April.
Ja.
Ja, aber seitdem gehen so diese ganzen Arztuntersuchung und sowas jetzt los, ne? Dass die Ärztin sagt, ja, einmal ist okay, zweimal, dreimal, naja, dann sollte es schon klappen, aber beim vierten Mal, wahrscheinlich hätte man vorher vielleicht, hätte eine andere Ärztin auch vorher schon mal geguckt, aber bin ja
das ist
noch
unterschiedlich.
Relativ jung.
Ja, ja, genau, du bist A noch jung und manche, also mir hat man gesagt, drei gelten im medizinischen Bereich als normal. Was,
genau.
was hardcore ist, so, ne? Also keine Frau muss erst drei Fehlgeburten erleiden, um dass man dann in die Diagnostik geht. So, aber leider war das eine Zeit lang so. Ja, vielleicht einmal noch ganz kurz zu den Ritualen. Ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht und habe das in der letzten Fehlgeburtsfolge auch erwähnt. Schon verlinke ich gerne auch nochmal hier. Aber da gibt es unterschiedliche Sachen, die man machen kann, auch wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, wirklich das Kindchen zu begraben oder wie ihr es gemacht habt. Ne, da, manchmal ist es ja auch weg. Manchmal sieht man es nicht, manchmal erkennt man es nicht, manchmal ist es, ich sag's jetzt einfach mal so grauenvoll, plumpst es ins Klo und so, das ist furchtbar, ganz, also oh, schrecklich. Und da kann man dann aber auch symbolisch zum Beispiel einen Stein nehmen oder was anderes, um sich da irgendwie zu verabschieden oder ein Ritual zu machen. Genau. Und kann man auch hinterher noch machen, auch wenn das schon Jahre her ist. Und man denkt auch irgendwie, in dem Moment wollte ich das gar nicht, aber irgendwie habe ich jetzt das Bedürfnis, dann kann man das ja auch nochmal nachholen. Genau.
Ich habe im Herbst meine drei, zu dem Zeitpunkt noch nur drei Fehlgeburten als Tattoo verewigt.
Ja, ja.
Die vierte fehlt jetzt noch, ja, aber es ist so gestaltet und so designt von Anfang an, dass noch mehr dann mit reingenommen werden könnte. Und
ja,
wenn der Weg fertig ist und wenn der Weg abgeschlossen ist, wird es auch irgendwie mit aufgenommen werden, auf jeden Fall.
Ja. Und ja.
Als Sternchen, ja, da denkt man, also denkt man schon dran. Und
ja, natürlich. Ja. Ja, und jetzt hast du gesagt, geht ihr den Weg dann doch mal in die Kinderwunschklinik, auch um Diagnostik zu machen wahrscheinlich?
Ja.
In erster Linie, denke ich mal, ne?
Genau, also bisher ist so, ich habe also diese ganzen Blutuntersuchungen, das hat meine GYN alles schon mitgemacht, relativ zeitnah, aber sowas wie Blutgerinnung im Detail müssen wir machen. Ich habe auch schon eine Hysteroskopie, das ist diese Gebärmutterspiegelung, auch schon gemacht, weil wir das hier, ich wohne relativ ländlich, aber das konnten wir hier im Umkreis machen und sowas wie die Blutgerinnung im Detail oder dann eben auch die Humangenetik, da müssen wir in die nächste Großstadt und das ist gerade so der Punkt, wo ich bin, wo ich von Arzt zu Arzt renne, weil die entweder Aufnahmestopp haben, keine Kapazität mehr haben oder die Überweisung nicht richtig ist oder sie gar nicht zuständig sind oder dann ist es eine Blutgerinnungspraxis, die aber eigentlich nur für Krebspatienten zuständig ist.
Okay.
Da hatte ich irgendwann keine Lust mehr drauf und da habe ich gesagt, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Dann hat man ja auch ewige Stehzeiten und ewige Wartezeiten. Dann schreibt man da Anfragen sowieso nur per Kontaktformular online und dann kriegst du direkt eine E-Mail, ja, Ihre Anfrage dauert 4 bis 6 Wochen in der Bearbeitung. Wochen später kriegt man da einen Anruf, den man nicht mal annehmen kann, weil man gerade dienstlich eingebunden ist, ruft dann ein paar Tage später zurück. Und da sagt es mir, heißt es nur, ja, ach so, ja, wenn wir sie einmal nicht erreicht haben, dann dauert das wieder 3 Wochen, bis wir sie nochmal anrufen.
Boah.
Ich denke, okay. Entschuldigung.
Okay.
Wow. Und ja, jetzt liegen hier ein paar Dokumente rum, die wir jetzt mal als Bögen ausfüllen müssen. Und mein Mann ist jetzt gerade auch bei einer Untersuchung. Das ist bei uns nochmal eine Sondersituation, weil er bei der Bundeswehr ist. Und darüber versichert ist und das mit der Kommunikation zwischen den Ärzten nicht immer so ganz einfach ist. Normal, was ich immer so höre dann von den Ärzten, ja, bringen Sie Ihren Mann einfach mit. Ja, und der sagt aber ja, aber ich habe keine Überweisung und das wird die Bundeswehr nicht bezahlen, wenn ich das nicht vorher bespreche. Und das macht es organisatorisch gerade schwierig. Das nervt auch tierisch, muss
Total.
Ich sagen.
Total. Sind da zusätzliche und Hürden nochmal, ne?
Voll. Und deshalb sind wir jetzt auch bisher noch nicht in der Kinderwunschklinik, weil wir jetzt erstmal gucken, okay, was deckt irgendwie die Bundeswehr ab? Das müssen wir rausfinden. Was wird bei uns dann abgedeckt und welchen Schritt gehen wir weiter? Das ist so der aktuelle Stand. Alles, was wir mit wenig Aufwand untersuchen können, wurde schon gemacht. Und alles, was mit mehr Aufwand verbunden ist, kommt dann demnächst, weil das Leben bringt ja nicht nur den Kinderwunsch mit sich, sondern auch noch die anderen Hürden und Sorgen des Alltags. Ich
und
glaube,
sind
so
die
für mich.
Kapazitäten, ne? Da.
Genau, richtig. Und gerade war da einfach nicht so viel Kapazität. Aber ich finde, das muss auch nicht immer sein, weil ich zumindest aktuell das Gefühl habe, es hilft mir, dass ich jetzt gerade da ein bisschen nicht alles so zeitlich eng getaktet abarbeite, sondern einfach zu sagen: Okay, ja, ich weiß, ich bin da dran. Und ich mache das dann, wenn es passt. Ohne mir da jetzt selber auch noch einen Druck zu machen, weil das können bestimmt auch viele. Aber ich bin auch jemand, der sich selbst dann immer unfassbar schnell und unfassbar viel Druck gern selber macht. Aber das bringt in der Hinsicht nichts. Ich bin dann wahnsinnig ungeduldig, möchte, dass alles sofort klappt. Es hat jetzt viermal nicht sofort geklappt. Also ja doch, es hat sofort geklappt, aber es ist nicht sofort geblieben.
Ja.
Ja, und da einfach mit sich selber auch noch ein bisschen freundlicher sein, glaube ich. Das ist auch wichtig, dass man, was ja auch viel so ein Thema ist, dass man sich selber einen Vorwurf macht, ne? Und sagt, ich habe es falsch gemacht. Was habe ich jetzt verbockt, dass es nicht geblieben ist? Ja. Und sich da irgendwie von diesen eigenen Schuldgefühlen frei zu machen und da so ein bisschen, ja, einfach gelassener, zeitlich entspannter versuchen zumindest ranzugehen, obwohl das natürlich immer noch so dieser Wunsch ist, der da bleibt, ne?
Natürlich, natürlich. Ja. Aber ja, die Seele muss natürlich auch mitkommen. Da gibt es noch andere Themen, wie du gesagt hast. Und das ist natürlich, da ist auch jede Frau ja in einer anderen Situation. Ne? Manche sagen, ich habe diesen Druck, aber der ist für mich eher ein Motor. Ne? Deswegen mache ich. Und manche merken, okay, nee, boah, ich brauche eine Pause. Oder manchmal gibt es ja vielleicht, ich muss selber hinterherkommen, auch emotional. Ja. Und dann muss man oder darf man ein bisschen einen Gang runterschalten, wenn das machbar ist, so, ne, für einen selbst. Das ist ja, da ist ja wirklich jeder anders einfach. Hattest du eine Hürde, dass du so dachtest, boah, ich will eigentlich nicht in die Kinderwunschklinik? Oder ist das mittlerweile eher so, dass du denkst, boah, ich hätte gern nochmal jemanden im Boot, der da mit drauf guckt?
Also ich glaube, für mich ist bisher so, dass wenn ich an Kinderwunschklinik denke, dann denke ich sofort an Intersemination oder wie das Fachwort heißt.
Insemination, und, IVF,
ja, und ICSI. Genau, und diese künstliche Befruchtung, also denke wirklich direkt an die obere Stufe, aber wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann begleiten die auch schon im Voraus. So, und für mich hieß es dann bisher immer, okay, wenn ich da hingehe, dann gehe ich auch direkt den hohen Schritt und das will ich bisher eigentlich noch nicht. So, dass ich aktuell erstmal denke, okay, ich versuche erstmal so abzuklappern, was ich so im eigenen Ermächtnis schon hier im Umkreis machen kann. Und würde dann erst weitergehen. Das war zumindest bisher so der Gedanke.
Ja, das haben viele Frauen, dass sie denken, okay, dann muss ich direkt eine IVF oder eine ICSI machen. Aber das ist ja tatsächlich gar nicht so. Also ich weiß nicht, ob es solche Kliniken auch gibt, aber in der Regel gucken die ja, wo stehen sie gerade. Und jetzt in eurem Fall, du bist so schnell, so häufig immer wieder schwanger geworden. Braucht ihr das eigentlich nicht? Ist eher die Frage, was hilft, damit es bleibt. Ne? Da kann man einfach... da habe ich noch einen Gedanken dazu sagen, den ich hatte, den ich mit reinbringe, weil ich habe immer nur gehört, ja, das kann auch was Immunologisches sein, dass das Immunsystem dagegen hält. Bei mir waren es dann zum Beispiel Killerzellen in der Gebärmutter, die sehr wahrscheinlich irgendwie ein bisschen gesagt haben, oh, hier kommt was rein, das kenne ich nicht, das bekämpfe ich mal lieber, so ungefähr. Und es gibt diesen Herrn Dr. Pfeiffer, ich kannte den nicht in meiner Kinderwunschzeit, aber vielleicht für alle auch, die zuhören und die den auch noch nicht, noch nichts davon gehört haben. Judith hatte das erzählt, die hat auch einen Podcast, der heißt Hallo Wunschkind. Und die hat schon zweimal auch Podcast-Folgen mit dem aufgezeichnet. Da kann man sich begleiten lassen, immunologisch, von diesem Herrn Dr. Pfeiffer. Das ist super komplex und richtig geschnallt, wie das geht und was er da macht, habe ich auch nicht. Aber der kann eben auch noch mal gut dabei unterstützen, dass so ein Kindchen bleiben kann. So, ne? Wenn das Thema ist bei der Frau. Vielleicht für alle, die zuhören oder falls, dann hast du es einmal schon mal gehört, gedroppt. Manchmal will man ja auch keine zusätzlichen Tipps haben und denkt, ich brauche nicht noch einen Tipp oder noch einen Hinweis. Aber das fand ich, also zu meiner Zeit ich habe das nicht gefunden, ich wusste das nicht. Ich habe immer gedacht, das ist so abstrakt, ich kriege das nicht gegriffen. Und jetzt gibt es da diesen einen Arzt, der da so viele Frauen schon gut begleitet. Deswegen habe ich gedacht, haue ich das mal raus oder immer mal wieder in die Welt, weil das hätte ich gern gewusst.
Klingt auf jeden Fall gut.
Ja. Hast du mitgeschrieben?
Ich habe mitgeschrieben, ja.
Okay. Oh Mensch, Marie, das ist ja wirklich ein harter Weg, den ihr da schon hinter euch habt, in dieser kurzen Zeit, sehr intensiv, sehr geballt. Und jetzt geht's in die Diagnostik und ich wünsche euch natürlich von Herzen, dass ihr da einfach gut begleitet werdet, medizinisch, aber natürlich auch halttechnisch. Und dass ihr bald einfach Glück habt und es gut läuft und du einfach eine ganz hervorragende Schwangerschaft genießen kannst.
Ja. Danke.
Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch sagen oder das wäre noch wichtig, was irgendwie raus muss?
Ja, ich wäre, wenn, glaube ich, nur eine Wiederholung von dem, was ich vorhin schon mal oder immer wieder auch habe, ist einfach dieser Punkt, man muss seinen eigenen Weg finden, wie man damit umgeht, wie man mit der eigenen Trauer, dem eigenen Stress, dem vielleicht auch sich selbst gemachten Druck umgeht und einfach, wenn man merkt, man kommt nicht klar, nicht mehr klar, sich einzugestehen, sich Hilfe zu suchen. Weil ich glaube, das ist ein Punkt, den viele in unserer Gesellschaft einfach nicht akzeptieren, so in unserer deutschen Gesellschaft, in unserer deutschen Leistungsgesellschaft. Man möchte immer alles irgendwie alleine hinbekommen, aber sich auch mal einzugestehen, hey, ich schaffe das gerade nicht alleine. Entweder man gibt dem eine Pause und schafft es wann anders alleine, oder aber man sagt, hey, gerade geht nicht, ich brauche jetzt Hilfe und Unterstützung, und das ist überhaupt nicht schlimm, das ja sich einzugestehen und dann auch Hilfe in Anspruch zu nehmen oder Hilfe anzunehmen. Das hat mir zumindest geholfen, und mit denen, ja, bisher, mit denen ich drüber gesprochen habe, denen hat das auch immer geholfen. Von daher ist das, glaube ich, man kann es nicht oft genug hören, irgendwie einen Weg zu finden, sich die Hilfe zu suchen, und welche Form der Hilfe das dann auch sein mag, da gibt es ja, es muss ja nicht immer ein 1-zu-1-Gespräch sein, es kann ja auch was anderes sein, aber irgendwie einen Weg zu finden, der einem hilft, damit umzugehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn das ist einfach was, das begleitet einen jetzt für den Rest des Lebens, eine Fehlgeburt, sei es eine, sei es zwei, sei es der unerfüllte Kinderwunsch. Habe ich auch eine sehr gute Freundin, die ganz lange im unerfüllten Kinderwunsch war. Es begleitet einen einfach. Und es begleitet einen unsichtbar, weil ein fremder Mensch sieht es nicht. Ja. Deshalb ist es, glaube ich, da wichtig, dass man für sich selbst den Weg findet, wie man jetzt mit seiner Geschichte umgehen kann.
Ja.
Wow. Und umgehen möchte für die Zukunft.
Ja, absolut. Das ist prägend. Und ja, man muss da nicht alleine durch, wenn es einem gut tut. Das hast du ganz, ganz schön in Worte gefasst. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Liebe.
Danke, danke, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
Ja, danke, dass du sie so offen geteilt hast.
Und ich hoffe, vielleicht hilft sie da draußen ja dem einen oder der anderen.
Exakt, genau, das glaube ich auch, und das hoffe ich auch. Und wenn ihr gerade das Gefühl habt, boah, ich glaube, das wäre auch eine Folge, die würde der und der gut tun, dann teilt sie gerne. Ich freue mich natürlich über Sterne, über Rezensionen oder Kommentare, und wünsche euch natürlich auch einfach, die ihr gerade zuhört, alles, alles Liebe. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.